Donna Leon, endlich mein. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Joachim Schönfeld.
Die Frau kniete über ihrem Geliebten. Ihr Gesicht, ihr ganzer Körper versteinert vor Entsetzen, starrte sie auf das Blut an ihrer Hand. Er lag auf dem Rücken, einen Arm ausgestreckt, die Handfläche nach oben, als erflehe er etwas, vielleicht sein Leben. Sie hatte ihn an der Brust gepackt, um ihn aufzurütteln, wollte mit ihm fliehen, doch er hatte sich nicht gerührt. Und dann hatte sie ihn geschüttelt, den alten Langschläfer, der nie aus den Federn zu kriegen war. Doch da bemerkte sie das Blut und schlug unwillkürlich die Hand vor den Mund, um einen Schrei zu unterdrücken. Sie durfte kein Geräusch machen. Die anderen durften nicht wissen, dass sie hier war. Dann aber siegte das Grauen über ihre Vorsicht und sie schrie seinen Namen. Schrie und schrie, denn sie wusste, er war tot. Das war das Ende, das blutige Ende. Sie sah dorthin, wo ihre Hand gewesen war, und bemerkte die roten Stellen auf seiner Brust. Wie konnte so viel Blut aus ihnen strömen? Sie waren doch so klein, so klein. Sie fuhr sich mit der anderen Hand über den Mund, und schon war auch diese rot vom Blut in ihrem Gesicht. In Panik, die Augen starr auf das Blut gerichtet, sagte sie seinen Namen. Es war aus, vorbei. Wieder sprach sie seinen Namen, lauter diesmal, aber er konnte sie nicht mehr hören, ihr nicht mehr antworten, niemandem mehr. Ohne zu überlegen, beugte sie sich über ihn, wollte ihn küssen, packte ihn an den Schultern, wie um etwas Leben in ihn hineinzuschütteln, aber es gab kein Leben mehr. Für sie beide nicht mehr. Von links erscholl ein lauter Ruf vom Anführer der Bande, die ihn getötet hatte, und sie presste eine Hand gegen die Brust. Vor Angst versagte ihr die Stimme. Sie konnte nur stöhnen, wie ein wundes Tier. Sie drehte sich um und sah die Bande, hörte ihr Gebrüll, verstand aber kein Wort davon. Sie empfand nichts als Entsetzen. Und plötzlich, da er nun tot war, auch Angst um sich selbst, Angst vor dem, was jene mit ihr vorhatten. Sie stemmte sich hoch und wich zurück, nur ja kein Blick zurück. Er war tot, alles war dahin, jegliche Hoffnung, jegliche Zukunft, aus und vorbei. Die Männer, 4 von links, 5 weitere von rechts, erschienen auf dem staubigen Dach, wo der Mord stattgefunden hatte. Der Anführer brüllte etwas, das nicht mehr zu ihr vordrang, genauso wenig wie alles andere. Sie hatte nur noch das Bedürfnis zu fliehen. Aber die Männer versperrten ihr von allen Seiten den Weg. Sie wandte sich um, aber da war nur die Brüstung. Kein anderes Gebäude weit und breit. Nichts, wo sie Zuflucht suchen. Nichts, wo sie sich verstecken konnte. Sie hatte die Wahl, doch im Grunde hatte sie keine Wahl. Der Tod war besser als alles, was hier geschehen war oder mit Sicherheit noch geschehen würde, sobald diese Männer sie in ihrer Gewalt hätten. Sie lief los, stolperte einmal, zweimal, erreichte die Brüstung, stieg mit verblüffender Anmut hinauf und sah nach den Männern, die auf sie zugerannt kamen. »O Scarpia! Avanti a Dio!« rief sie und sprang. Die Musik brauste noch einmal auf, gipfelte in ein paar Paukenschlägen, und dann war er vorbei, dieser raffiniert gemachte Reißer. Es herrschte sekundenlang benommene Stille, während den Zuschauern aufging, was sie da soeben gehört und gesehen hatten. Seit den Zeiten der Callas, und das war ein halbes Jahrhundert her, hatte man eine solche Tosca nicht mehr erlebt. Tosca hatte den Polizeichef Scarpia wirklich getötet. Und ihr Geliebter war wirklich von diesen uniformierten Schuften erschossen worden. Und sie war wirklich in den Tiber gesprungen. Bei Gott, was für eine Schauspielerin. Und vor allem, was für eine Sängerin. Alles vollkommen real. Der Mord, die Scheinhinrichtung, die sich als echt erwies, und schließlich ihr Sprung, als sie alles verloren hatte und ihr keine Hoffnung mehr blieb. Ein Melodram jenseits aller Glaubwürdigkeit, Aber warum klatscht sich das Publikum die Hände wund und schreit sich die Seele aus dem Leib?